Einen schönen guten Abend heute zum Thema, wie geht Kulturhauptstadt 2024? Ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Diskussion, die wieder stattfindet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Linz 09, 10 Jahre danach, die wir von der Linzkultur gemeinsam mit dem Kepler-Salon veranstalten. Und ich danke euch sehr für euer Kommen, gerade an so noch so heißen Temperaturen und dem Unwetter, das jetzt über Oberösterreich drüber gezogen ist. Das hat leider auch jetzt bewirkt, dass wir da jetzt nur zu zweit sitzen. Ich muss den Peter Heinisch von Bad Ischl Salzkammergut 2024 leider entschuldigen. Der hat uns gerade Fotos geschickt von solchen Hagelkörnern, die bei ihm leider im Garten irgendwie niedergegangen sind. Und somit der heutige Abend mit der Bewerberstadt St. Pölten 2024. Ich begrüße Jakob Redl sehr herzlich und Dornbirn Plus 2024. Herzlich willkommen, Bettina Steindl. Danke. Ja, mein Name ist Gerda Forstner. Ich leite die Abteilung Linz Kulturprojekte und bin seit 20 Jahren in der städtischen Kulturabteilung tätig. Mir ist heute bewusst worden, genau vor 15 Jahren war das auch ein spannender Moment, nämlich ich glaube fast auf den Tag genau wurde die Bewerbung von Linz 2009 präsentiert. Dann 10 Jahre ist her, dass ich als Festivalleiterin von Linzfest, als damalige Festivalleiterin Linzfest und Pflasterspektakel, als Linz 09 Format habe ausrichten dürfen. Ja, und vor 5 Jahren folgte dann die Bewerbung von Linz als UNESCO City of Media Arts, wo wir dann 2014 eben erfolgreich in das weltweite Netzwerk Creative Cities aufgenommen wurde. Und ich würde mal sagen, diese Bewerbungserfahrung hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich eingeladen wurde, heute die Gastgeberin hier diese Rolle zu übernehmen, was ich sehr, sehr gerne mache und freue mich auf ein Kennenlernen und ein Wiedersehen. Bettina Steindl ist ja Linz-Kennerin, kann man sagen. Nach deinem Studium in Innsbruck bist du beruflich nach Linz gekommen und hast dann bei Linz 09 zum Arbeiten begonnen im Projekt Marketing. Kurz drauf dann gleich die nächste Kulturhauptstadtstation, nämlich Ruhr 2010, wo du dann auch die Leitung Kommunikation Marketing übernommen hast. Es folgte dann weitere Leitungspositionen bei der urbanen Künste Ruhr und auch beim Designforum Wien, ja, und jetzt eben leitest du das Team der Bewerbung Dornbirn Plus, Feldkirch, Hohenems und Bregenzerwald. Genau. Freut mich, genau, dass du so weit angereist bist, gern. Aber ich glaube, es gibt eh ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. Mhm. Ja, und aus St. Pölten eben Jakob Redl, ein Aktivist der dortigen Kulturhauptstadtsbewerbung der ersten Stunde, was ich so gehört habe, also nämlich Mitinitiator der Plattform Kulturhauptstart. Also es war eigentlich so, wie wir jetzt kurz im Vorfeld noch geplaudert haben, ein Prozess, der von unten begonnen hat. Und Politikwissenschaftler und in den letzten Jahren sehr stark mit Projekten beschäftigt, mit EU-Schwerpunkt, im österreichischen und deutschen Parlament und jetzt eben Projektverantwortlicher, Projektleiter von St. Pölten 2024. Ja, wie gesagt, sehr schade, dass wir nicht die Bewerberrunde vervollständigen können. Peter Heinisch, der Projektleiter von Salzkammergut 2024, wäre eben... Stefan. Was? Peter. Danke. Der wäre heute eben anwesend dabei gewesen und leitet dort eben von Bad Ischl aus diese Bewerbung. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht, dass wir ein kleines Update von euch bekommen. Was liegt bereits hinter euch im Bewerbungsprozedere und was liegt noch vor euch? Wer möchte welchen Part übernehmen?
Soll ich sagen, was hinter uns liegt? Ich spreche für uns beide, oder? Viel Arbeit. Nein, aber hinter uns liegt, dass der Kulturhauptstadt-Bewerbungsprozess ja ein sehr komplexer Prozess ist. Und aus dem Grund, weil sich die EU versichern will, dass die Stadt oder die Region, die den Zuschlag erhält, auch wirklich gut darauf vorbereitet ist, damit Dinge, die in der Vergangenheit bei Kulturhauptstädten vorgekommen sind, wie nachhaltige Finanzlöcher oder einfach Dinge, die einfach verhindert werden sollen, nicht passieren. Das heißt, der Bewerbungsprozess dauert sehr lange. Also wir in Dornbirn sind jetzt seit fast 2 Jahren dran. Die letztlichen Stadtbeschlüsse, also Stadtratsbeschlüsse, sind bei uns im Jänner 2018 erfolgt, dass man sich wirklich bewerben will. Da ist aber schon sehr viel Arbeit passiert. Das heißt, wir haben ein erstes Bidbook geschrieben. Das sind die Bewerbungsunterlagen in einem Umfang von 60 Seiten vorgegeben. Wir haben Projekte entwickelt, wir haben Strategien entwickelt. Wir machen schon sehr viele Projekte seit 1,5 Jahren circa. Also haben in ganz Vorarlberg Denk- und Dialogwerkstätten gehalten, kleine Kunst- und Kulturprojekte gefördert, gemanagt, abgehalten, dieses Bewerbungsbuch gemacht und dann sehr aufregend in Wien präsentiert vor einer Jury. Genau. Sind also mit einem Team von 10 Personen nach Wien gefahren. Das haben alle Bewerberstädte natürlich gemacht. Und haben dort vor einer sehr strengen Jury präsentiert und unsere Ideen und Strategien dort vorgeführt und dann in einer noch aufregenderen Pressekonferenz, die so zwischen Kleiderstange und Klospülung irgendwo im Bundesministerium im hintersten Eck stattgefunden hat, haben wir dann gehört, dass wir eine Runde weiter sind, gemeinsam mit St. Pölten und Bad Ischl. Und damit fing eigentlich sofort, also wirklich unmittelbar, die nächste Arbeit an, nämlich am Bidbook 2 zu schreiben. Und vielleicht, Jakob, was liegt da vor uns?
Genau, das Bidbook 2, das wir jetzt schreiben müssen, quasi muss im Oktober abgegeben werden. Das heißt, wir haben jetzt nur den Sommer Zeit, irgendwie die Inhalte zusammenzubringen. Aber vielleicht, um nochmal ganz kurz auch auf das, was hinter uns liegt, zurückzukommen. Also es gab jetzt vergangene Woche, Montag und Dienstag, die Beschlüsse im Gemeinderat und in der Landesregierung, die sozusagen das Betriebs- und Programmbudget, aber auch das Kulturinfrastrukturbudget geklärt haben. Und wenn man diesen Moment hernimmt und den vergleicht mit der ersten Podiumsdiskussion, die es im Juni 2016 dazu gab in St. Pölten, organisiert im Rahmen von einem TU-Projekt, also die TU Wien ist damals mit einer Ausstellung durch die Landeshauptstädte getourt und Klaus Urban, der auch da ist, hat dann in St. Pölten eine Diskussionsrunde zur Frage, was kann das für St. Pölten bedeuten, initiiert und organisiert. Und ja, wir haben damals die Situation gehabt, dass eben das Land gesagt hat, wir können über diese Frage erst befinden, wenn wir ein Konzept kennen. Die Stadt war damals der Meinung, sie können erst an einem Konzept arbeiten, wenn es die Unterstützung des Landes gibt. Und diese Situation hat dann auch nur 1,5 Jahre weiter gedauert. In der Phase haben wir dann eigentlich weg vom Podium sozusagen in dieser Diskussion, also ich für einen Kulturverein, bei dem ich lang tätig war, Lames, haben wir beschlossen, wir können eigentlich schon beginnen, wir können schon starten. Und so hieß diese Plattform dann auch von Anfang an, es gibt sie auch noch immer, also Klaus ist Obmann, Lene ist Stellvertreterin, die auch hier sind. Und wir haben dann mit dieser Plattform Kulturstart einfach mal begonnen, für dieses Thema Wind zu machen, wenn man so will. Ja, und wir sind, haben die Kulturschaffenden eingeladen, sind durch die Institutionen getourt, der freien Szene, aber auch der sogenannten Hochkultur und haben da wirklich schon versucht, auch die Leute zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist und eigentlich von Beginn an sehr, sehr viel Rückenwind erfahren. Mhm. Und das ist dann übergegangen in einen gemeinsamen Beschluss von Stadt und Land, die gesagt haben, das ist ihr Zukunftsprojekt, die haben dann eine Gesellschaft gegründet, 50-50, und genau, als dort der erste Job ausgeschrieben war, habe ich mich auch darauf beworben und wurde dann quasi am 1. Dezember 2017 als Projektleiter gemeinsam mit Michael Duscher als operativer Geschäftsführer eingestellt. Genau, und dann hat alles begonnen, auch wie die Bettina gesagt hat, unglaublich viele Gespräche, Verhandlungen, kennenlernen, jetzt schon gekannt, aber sozusagen die Zielorientierung und das, was auch für Erwartungen in so einem Prozess liegen, die natürlich immens sind. Und jetzt haben wir gerade gestern, ist unser Projektideenaufruf geendet für die lokale Szene mit 250 Projekten, die eingegangen sind. Das heißt, auch die Auswertung liegt jetzt vor uns und das Zusammenführen in ein stimmiges Programm, wo man wirklich zeigen kann, warum will die Stadt das, wie kann man das umsetzen, was sind die Grundideen, die Visionen, die Beispielprojekte und ja,
also das geht jetzt,
wird auf jeden Fall sehr, sehr
okay. Gut. Das geht jetzt ein in die Bewerbung. Das wird im November präsentiert, oder? Ist die Deadline?
Genau, also am 13. Oktober ist die finale Abgabe des Bitbooks und im November, also St. Pölten hat anscheinend schon einen Termin, wir noch nicht, wann die Jury kommt.
Ach so,
genau,
ja. Oh ja,
genau, wird es einen Jurybesuch geben vorher, also das heißt die unabhängige EU-Kommission kommt zu uns und schaut sich alle Bewerberstädte an und dann unmittelbar darauf präsentieren wir dann wieder in Wien und dann am 12. oder 13. November, 12. fällt dann die finale Entscheidung, wer den Zuschlag erhält.
Okay. Spannend eben, dass da eine Plattform aktiv war. Vielleicht im Vergleich dazu, wie ist es in Vorarlberg losgegangen mit der Bewerbung?
Das hat es auch schon anders, sehr lange gedauert. Ja, also gestartet hat es anders, nämlich dass die Stadt Dornbirn eine Kulturstrategie entwickelt hat im Jahr 2015. Und zwar eine Kulturstrategie für die Stadt Dornbirn von 2015 bis 2025. Und die hatten sich als externen Berater geholt, den Reinhard Kanonier von der Kunstuni Linz. Und der kam nach Dornbirn und hat gesagt, irgendwie erinnert ihn das so von der Struktur her an Linz und eigentlich wäre das doch auch spannend, sich als Kulturhauptstadt zu bewerben. Und die Bürgermeisterin Andrea Kaufmann hat damals anscheinend gesagt, nein, ist ja völlig absurd und sowas hat sie überhaupt noch nie gedacht. Dornbirn als eher Industriestadt, Stadt, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzt, eher Creative Industries lastig so. Und irgendwie aber war der Samen gesät und dann gab es noch eine Kulturenquete im Jahr 2016, organisiert vom Land Vorarlberg und da war Uli Fuchs als ehemaliger Intendant von Linz 09 und Marseille eingeladen als Redner und der hat gesagt, in Vorarlberg ist alles so körig, ihr seid viel zu anständig, es ist hier alles so penibel geplant und irgendwie so, ihr bräuchtet dringend irgendwas, was euch durcheinander bringt, so jetzt frei interpretiert. Und also Kulturhauptstadt wäre doch ein Format, das wäre gut. Und dessen hat man sich dann angenommen und dann hat zuerst die Stadt Bregenz oder das Stadtmarketing der Stadt Bregenz gesagt, ja, das wäre es wert zu prüfen und somit hat man das dann geprüft und somit ist dieser Prozess gestartet und in Vorarlberg hat sich dann so konstituiert, dass Dornbirn den Lead übernommen hat und als Bannerstadt, das heißt also als der Name, um den sich das Ganze aufbaut, aber auch budgetär mit am meisten Geld in diesen Bewerbungsprozess geht, aber gemeinsam mit den Städten Feldkirch-Honems und der Region Bregenzer Wald, und Bregenzer Wald ist eine wunderschöne ländliche Region, bestehend aus 26 Gemeinden, die auch organisiert sind über die Regio, über die sogenannte. Und also sind in Vorarlberg drei Städte und dieser Bregenzer Wald gemeinsam am Weg. Da war natürlich anders als bei euch in St. Pölten, wo es wirklich so ein Bottom-up-Prozess war und die Preisszene von Anfang an sehr involviert war. Das ist, behaupte ich, in Vorarlberg am Anfang ein bisschen drüber hinweg bestimmt worden, im Sinne von, dass man einfach gesagt, ja, wir machen den Bewerb. Und dann hat man aber sehr schnell angefangen, Denk- und Dialogwerkstätten zu veranstalten, also wirklich im gesamten Land mit der Bevölkerung, mit Expertinnen zu sprechen und auch wirklich aktiv die freie Szene ins Boot zu holen. Und wir haben eine eigene Interessensgemeinschaft gegründet mit der freien Szene, mit der wir uns sehr aktiv und sehr regelmäßig austauschen und die auch einen aktiven Part in der Bewerbung haben, weil die Institutionen sind sowieso sehr gut abgebildet. Sobald es ein politischer irgendwie Diskurs oder Beschluss ist, sind die Institutionen, die ja von städtischen Geldern meistens subventioniert wird und Fördergelder bekommen, abgebildet und die freie Szene zu wenig vielleicht. Und somit haben wir die in einem extra Prozess geholt. Und jetzt glaube ich, es gibt natürlich immer kritische Stimmen, das ist ganz klar, das finde ich auch wichtig. Ich finde, Kulturhauptstadt muss nicht jeder gut finden und soll auch nicht jeder gut finden. Das ist ein eigenes Format und da kann man halten davon, was man will. Aber unsere Überzeugung ist, dass es tatsächlich das richtige Format ist. Es gibt ja auch andere, die man wählen könnte. Und inzwischen, glaube ich, ist es sehr breit gestreut und gut abgekommen. Wir haben jetzt mal gezählt, wir haben mit über 900 Leuten in Vorarlberg wirklich einzeln gesprochen und Meinungen abgeholt und so weiter.
Ja. Nur zur Ergänzung, die EU sieht vor, dass sich nur eine Stadt bewerben kann. Also darum tritt eben Dornbirn auf, St. Pölten und Bad Ischl. Aber es ist, es muss eine Stadt über 10.000 Einwohner sein, also größer als 10.000 Einwohner sein, Einwohnerinnen. Und es ist aber möglich, eine Region oder Partnerstädte, Gemeinden ins Boot zu holen. Wie schaut das in St. Pölten aus? Ist das
also in St. Pölten ist es ein bisschen anders als in Vorarlberg, aber eigentlich noch sehr, sehr ähnlich, wie wir das damals schon auch in der Plattform Kulturstadt überlegt gehabt haben. Wir haben damals gedacht, okay, St. Pölten liegt quasi im Zentrum einer Region. Wenn man sie beschreiben will, kann man sagen, vom Dunkelsteinerwald über die Wachau, den Wienerwald und die Voralpen. Und das dazwischen ist St. Pölten. Ja, das kann man geografisch jetzt nicht eigens beschreiben. Und haben dann damals eigentlich auch so als kleine Stütze haben wir mal gesagt, okay, was wäre eigentlich, wenn wir sagen 2024, wir nehmen einen Zirkel her, 24 Kilometer, stechen den in St. Pölten ein und ziehen einen Kreis herum. Und da waren genau Melk drinnen, Krems, Neulenkbach und Lilienfeld. Und das ist jetzt so ein Umkreis, wo wir sagen, das ist unsere Programmregion, das ist unser Epizentrum, von dem aus wir ausstrahlen wollen. Das heißt, wir haben diese Städte mit im Boot, wir sind mit denen in Gesprächen. Wir haben auch Projektvorschläge jetzt aus diesen Städten mit drinnen. Aber es ist trotzdem so, dass beispielsweise die GmbH, die wir jetzt haben, ist GmbH 50% Stadt und 50% Land. Also es ist schon sehr klar auf St. Pölten fokussiert, aber wird sicher noch eine spannende Aufgabe sein, die Region und vor allem auch die Bevölkerung dort mitzunehmen. Und wir haben jetzt eben die Runde durch die Städte gemacht und auch versucht, mal zu verstehen, woran arbeiten die Städte eigentlich gerade. Und das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man Lilienfeld anschaut, eine sehr kleine Stadt, wirklich schon in den Voralpen gelegen, im Vergleich zu Krems, wo gerade die neue Landesgalerie eröffnet worden ist, ja, wo uns der dortige Kulturamtsleiter sagt, bei Ihnen geht es eigentlich darum, wie können Sie die freie Szene mehr unterstützen, die lokale Szene mehr unterstützen, weil quasi an Institutionen, gerade im bildenden Kunstbereich, mangelt es Ihnen nicht. Ja? Das heißt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Strukturen, die schon vorhanden sind in der Region. Und genau, da versuchen wir jetzt auch mit Projekten, teils mit nomadischen Projekten und teils mit Projekten, die wirklich auch mit der Identität der Städte in der sogenannten Kulturhauptstadtregion zu tun haben, dass wir die quasi mit aufnehmen. Ja.
Nur zur Ergänzung, Bad Ischl eben sieht sich in der Bewerbung so als Knotenpunkt. Ich erlaube mir das jetzt ein bisschen zu ergänzen in Vertretung vom leider nicht anwesenden Stefan Heinisch. Und hat eben ausgehend oder basiert eben auf der Regis, der Regionalentwicklung, das innere Salzkammergut, hat aber auch im Boot die Regionalentwicklung Ennstal und Ausseerland, sowie dann eben den Bereich der Regionalentwicklung Traunstein. Das ist ähnlich eher noch regionaler aufbauend, mit einer Stadt als Knotenpunkt. Also finde ich es jetzt interessant, weil es die ganze Palette bietet von so quasi Stadt mit Kooperationsstädten, dann doch mit Salzkammergut 2024 auf wirklich sehr einer regionalen Struktur fußend und dann Dornbirn mit zwei Partnerstädten und dem Bregenzerwald. Ja. Ja. Es taucht dann natürlich sehr oft das Thema also in den Bewerbungen auch auf, Regionalpolitik, Kultur ist natürlich auch Regionalentwicklung oder Stadtentwicklung. Wie bringt man jetzt das auf, wie bringt man das Ganze auch zu einer europäischen Dimension? Wie wird das eingearbeitet bei,
also bei den Städten? Wir,
also wo sind da
diese? Ja. Also ich glaube, da haben wir in Vorarlberg den Vorteil, dass wir in einem Vierländereck sind, oder? Vorarlberg, die an Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und eben Österreich, also an drei Länder grenzt und extrem grenzübergreifend arbeitet. Das heißt, Vorarlberger sind es gewohnt, früher noch, als also zwischen dem Schweizer Franken und dem Euro die Stabilität nicht oder die ungefähr die gleiche Wertigkeit nicht gegeben war, ist man von Vorarlberg zum Einkaufen in die Schweiz gefahren und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Grenzgänger, die in Vorarlberg leben und in der Schweiz arbeiten. Es gibt sehr, sehr viele weltweit agierende Wirtschaftsunternehmen, die in Vorarlberg ihren Standort haben und also gewohnt sind, nicht nur in Europa, sondern in die ganze Welt zu exportieren und mit denen zu arbeiten. Es gibt die Bodenseekonferenz, wo sich alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die ihre Städte und Gemeinden rund um den Bodensee haben, alle zwei Monate treffen, wo wir auch stark im Austausch sind mit denen. Also per se sozusagen die geografische Lage spiegelt eine europäische Dimension und ist auch so eine Modellregion. wo es aus unserer Perspektive oder Evaluierung jetzt in den letzten Jahren noch nicht wirklich funktioniert, der Austausch ist tatsächlich im Kunst- und Kulturbereich. Also als Beispiel vielleicht das Jüdische Museum in Hohenems, das einzige jüdische Museum außerhalb, also außer Wiens in Österreich, extrem aufgeschlossen, ist ein wahnsinnig agiles Museum, das sehr viel macht, sich natürlich ganz viel mit der Vergangenheit des Nationalsozialismus, natürlich aber auch mit der Grenzgängerschaft dort auseinandersetzt. Und Hanno Löwe, der Leiter, sagt letztens, mir ist bewusst geworden, ich habe noch nicht ein Partnerprojekt mit Liechtenstein gemacht, obwohl wir uns sozusagen die Hand geben könnten, einfach weil die Zeit fehlt, oder? Weil in diesem normalen Museumsbetrieb oder regelmäßigen Institutionsbetrieb so viele Dinge auf der Strecke bleiben, die eigentlich so naheliegend sind. Mhm. Und das ist ein Ansatz von uns, wo wir gesagt haben, wir müssen dringend die Kunst- und Kulturszene fördern und sie unterstützen dabei, auch diesen europäischen Austausch hinzubekommen. Und da geht es nicht nur darum, dass man sich austauscht und EU-Projekte einreicht, sondern einfach auch um ein Next Level einzugehen, auch in der künstlerischen Leistung. Je mehr man vernetzt ist, je mehr man kooperiert, je mehr Kontakte auch zu anderen Institutionen besteht, desto besser wird auch das Ergebnis, das sehen die auch alle. Und das ist eine klare Aufgabe von uns jetzt schon im Bewerbungsbüro, aber später, oder wäre es, würden wir den Zuschlag erhalten, dass man sagt, das ist einfach eine Unterstützung, die man der Kunst- und Kulturszene vor allem geben muss, auch um ihr Stärke zu geben. Weil eben der Unterschied, glaube ich nochmal, deshalb sind auch unsere drei Bewerbungen, finde ich, sehr interessant und sehr divers, ist, dass in Vorarlberg eine sehr saturierte Gesellschaft vorzufinden ist. Es geht grundsätzlich allen gut oder zumindest wird so dargestellt. Es ist nahezu Vollbeschäftigung, jeder sucht Mitarbeiter. Also es gibt sozusagen keinen gefühlten Mangel, aber natürlich gibt es extrem viele gesellschaftliche Mängel und es gibt ganz viele persönlich empfundene Mängel. Und daher sagen wir immer, unsere Bewerbung ist eher ausgerichtet auf einen gesellschaftspolitischen Prozess, um ein richtiges, nicht Rebellentum, aber ein Rütteln an den Beständen und ein Rütteln an dem, wie Politik Zukunft sieht und denkt und verhandelt, wo wir sagen, die Kunst- und Kulturschaffenden sind eigentlich die Zeitgeister der Gesellschaft und sie müssen sich aktiv in Position bringen und sagen, wir müssen die Antworten geben und nicht immer nur in dritter, vierter, fünfter Reihe stehen und dann Fragen beantworten können. Also das ist so eine Antwort, die wir nach Europa auch schicken wollen. Mhm. Dieses sich aktiv wirklich in gesellschaftliche Prozesse einmischen, regelrecht, ja.
So ein Wort ist ja Mutausbruch.
Unser Titel ist Mutausbruch.
Mitnehmen, genau. Die mit der Bewerbung entnehmen konnte.
Genau. Ja, also wirklich ein Mutausbruch. Wir sagen immer so, es muss mutig sein. Es gibt auch von Uli Fuchs ein lustig, irgendwie, er ist da immer noch ein Gedankengeber. Er hat mehrere Tage in Vorarlberg verbracht und hat dann gesagt, ihm haben mehrere Leute gesagt, sie trauen sich nicht am Wochenende, besonders im Bregenzer Wald, also am Samstagvormittag sitzt man nicht auf der Hausbank vor dem Haus, weil was denkt der Nachbar? Und das ist ein wirklich abgefragtes Phänomen, das stimmt. Die Leute sind so beschäftigt mit Schaffe, Schaffe, Hüslebauer, sie sind so beschäftigt mit diesem Körigsein, wie man das sagt. Und das ist etwas, wo wir gesagt haben, das braucht einen Mutausbruch, dass junge Leute sich auch wieder gegen dieses beobachtende Kollektiv stellen. Also es sind sehr viele weiche Faktoren sozusagen, die wir bearbeiten. Die Städte sind gebaut, baukulturell, architektonisch ist Vorarlberg natürlich fantastisch. Es gibt vieles und viele Städten, die da sind und auch viele Kulturspielstätten und so weiter. Es geht eher um, ein schönes Haus nützt nichts, wenn der Inhalt nicht passend ist.
Ja, weil
zu Europa.
Es ist ja mitten in Europa und dann mitten im Aufbruch. Und was ich auch aus der Bewerbung genommen habe, ist Europa daheim oder zu Hause.
Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, es sind so zwei Ebenen. Das eine ist, glaube ich, dass wie jetzt das Projekt aufgestellt ist und wie auch die Kooperation zwischen Stadt und Land läuft, ja, was in der Form in der Vergangenheit überhaupt nicht vorstellbar war. Ja. Hat schon sehr stark auch damit zu tun, dass das ein europäischer Prozess ist und dass das sozusagen ein europäischer Titel ist, der zu erringen ist. Das heißt, dieses große Ziel hat parteiübergreifend wirklich auch die Player da geeint, das anstreben zu wollen. Das ist aber sozusagen das hierarchische Verhältnis. Europa oben, die entscheiden und wir hätten das gern. Der andere Punkt ist, und das haben wir eben im Bewerbungsbuch mit dem Arbeitstitel aufgenommen, Europa daheim, Distanzen verringern oder Europe at home, Rescaling Distances, dass wir gesagt haben, Europa wird sehr oft gleichgesetzt mit Brüssel, mit irgendwas, was weit weg ist. Ja. Und wir haben mit dem Rescaling Distances eigentlich den Auftrag auch für unser künstlerisches und kulturelles Programm ausgegeben, dass man sich auch mal fragen muss, was ist eigentlich das Europäische in der Stadt? Mhm. Das sind natürlich auch Beziehungen, die man hat mit sozusagen der Nachbarschaft. Das ist im Falle von St. Pölten ganz anders als von Vorarlberg. Also im Falle von St. Pölten dieses Jahr ist 30 Jahre Ende des Eisernen, Fall des Eisernen Vorhangs. Und das ist aber total stark verknüpft natürlich mit der Geschichte der Stadt. Also egal, ob man beginnt bei den Römern oder ob es dann über die Völkerwanderung, wo St. Pölten wieder besiedelt wurde, oder über die Baukultur oder über alle Entwicklungen sozusagen, waren eigentlich europäische Entwicklungen, die man so einmal aufzeigen kann, um überhaupt die Identität der Stadt auch festzustellen. Der zweite Punkt ist, dass wir gesagt haben, wir wollen St. Pölten zum Vorzeigemodell einer europäischen Mittelstadt machen. Klingt jetzt sehr groß und es geht auch nicht um das Vorzeigemodell, sondern um ein Vorzeigemodell. Und dann haben wir gesagt, dass heutzutage immer, wenn von Städten die Rede ist, werden Metropolen herangenommen als Gradmesser. Obwohl in Europa mehr Menschen in sogenannten Mittelstädten leben, als in Großstädten. Und genau, es gibt auch ein Netzwerk, das Kooperationsnetzwerk Europäische Mittelstädte, das in St. Pölten gegründet wurde und sehr stark nach Osteuropa ausgerichtet ist. Das war im Zuge der EU-Osterweiterung, hat man da versucht, quasi wirklich ein Partnernetzwerk aufzubauen. Und an solchen Netzwerken wollen wir auch ganz stark weiterbauen, dass man sagt, was sind die Zukunftsherausforderungen, was können Mittelstädte in so einem Zusammenhang beitragen, welche Probleme stellen sich vielleicht gerade auch für Mittelstädte und wie kann dann eine Kulturhauptstadt eben jetzt nicht Straßen neu bauen oder, keine Ahnung, neue Mobilitätskonzepte von 0 auf 100 umsetzen in ein paar Jahren, aber wie kann man da Katalysator sein für Ideen, wie kann man Laborsituationen schaffen, wo man Dinge ausprobieren kann. Und das selbstverständlich auch für europäische Fragestellungen, vor denen wir stehen. Ja, also
aber das heißt, die Problemanalyse, was sind die Fragen von Mittelstädten oder die Herausforderungen, die erfolgt im Zuge jetzt der Bewerbung? Oder?
Die erfolgt im Zuge der Bewerbung. Das ist natürlich im Falle von St. Pölten sowie von vielen anderen Mittelstädten die Anziehungskraft der Metropolen. Ja, also St. Pölten und Wien sind mittlerweile 25 Minuten mit dem Zug. Ja. Führt natürlich dazu, dass sehr viele Leute nach St. Pölten gehen, sobald sie können. Auch in meinem Fall war das so, ganz typisch. Sobald man mit der Schule fertig ist, geht man nach Wien. Aber dann entdecken jetzt viele jetzt doch in St. Pölten auch ganz neue Möglichkeitsräume. Und das war auch in meinem Fall so mit dem Kulturverein vor dieser Initiative sozusagen, dass da einfach Möglichkeitsräume da sind, die in Wien in der Form überhaupt nicht möglich sind. Ja? Und viele Leute ziehen dann, auch in meinem Fall so mit Kindern, wieder zurück und sind dann wieder in der Mittelstadt. Und gleichzeitig entsteht aber in St. Pölten jetzt sehr viel. Ja, es gibt eine Fachhochschule mit 3.500 Studenten, Studentinnen, es gibt eine New Design University, alles Dinge, die vor 20 Jahren in der Form überhaupt noch nicht da waren. Und da jetzt einen Impuls zu setzen und zu sagen, schauen wir mal über den Tellerrand, ja, und beschäftigen wir uns mal mit wirklich europäischen Herausforderungen, und das ist mir noch wichtig zu sagen, eben nicht in diesem hierarchischen Verhältnis, was wird in Brüssel entschieden und was kommt bei uns an, sondern wirklich in dem Verhältnis, Habermas hat das mal genannt, die horizontale Solidarität. Dass sozusagen ich mal schauen kann, wie geht es eigentlich Leuten in meinem Alter in Griechenland beispielsweise. Also im Zuge der Euro-Krise war das ganz stark Thema. Alle haben so getan, wir helfen jetzt den griechischen Banken. Aber da gibt es Menschen dahinter und da gibt es Geschichten dahinter. Und ich glaube, dass Kulturhauptstadt Europas auch wirklich als Ziel haben muss, sich quasi mit den Menschen dahinter auseinanderzusetzen, die einzuladen, Leute hinzuschicken, Ideen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. Und ja, das ist, glaube ich, das unglaublich Spannende an so einer Kulturhauptstadt, dass sie eben nicht nur ein Regionalentwicklungsprojekt im eigenen Land ist, sondern dass da wirklich um Netzwerke geht, die weit darüber hinausreichen.
Das stimmt. Ganz kurz, ich glaube, da gibt es ja hervorragende Beispiele. Wir haben das zum Beispiel, weil du jetzt sagst, das ist völlig richtig, die Menschen dahinter sehen. Wir haben gesagt, wie kann man denn überhaupt Menschen europafit machen? Wie kann man das Thema Europäische Union greifbar machen? Und meistens doch in dem, wenn man sieht, wie eine Kulturhauptstadt angelegt ist, nämlich als Friedensprojekt, zeigt einander eure Kunst und Kultur, macht euch einander vorstellig und dann bekriegt man sich auch nicht mehr, Austausch und so weiter. Und dann haben wir gesagt, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten, die gehen immer in europäische Länder, die machen Erasmus und so weiter. Jetzt ist aber in Vorarlberg so, dass es wahnsinnig viele Handwerksbetriebe gibt und sehr viele Lehrlinge. Die werden nie an die Hand genommen und irgendwo hingeschickt. Das ist sogar so, dass deren Bewegungsradius wahnsinnig klein ist. Also wenn der in einem Handwerksbetrieb im Bregenzer Wald arbeitet, dann verdient er so viel wie nirgends sonst in Europa, weil es denen so gut geht, weil das so ein hoch geschätztes Gut ist, Kulturgut ist, kann sich aber mit seinem Moped genau in einem Umkreis von 30 Kilometern, wenn überhaupt, bewegen und im Winter gar nicht. Und dann verlangen wir von den Leuten, dass sie europäisch denken, europäisch handeln, europäisch entscheiden bei Wahlen. Wird nicht funktionieren. Und dann sind wir zur Wirtschaftskammer zum Beispiel gegangen und gesagt, wir brauchen noch irgendein Projekt, wo wir Lehrlinge einen europäischen Austausch generieren. Die haben gesagt, ja super, dass ihr kommt, hatten wir schon geplant, ist schwierig umzusetzen. und haben jetzt ein Projekt gestartet, X-Change, wo wir mit Partnerbetrieben in Vorarlberg die Partnerbetriebe im europäischen, meist deutschsprachigen Raum haben, weil das natürlich auch die Sprachbarriere, das darf man auch nicht unterschätzen, gibt. Und jetzt werden Lehrlinge in Lehrlingsbetriebe im meist deutschsprachigen Europa geschickt und von uns mitfinanziert. Weil nur so, genau das, was du sagst, glaube ich, bringe ich Europa wirklich zu den Leuten. Ich kann es noch 100-mal erzählen und wir können die tollsten Projekte machen, dann ist es ein einmaliges Erlebnis. Aber dieses wirklich Europa erfahren und mit Menschen in Verbindung bringen und auch mit Erfahrungen, mit dort gemachten Erfahrungen, glaube ich, ist es sehr nachhaltig, um auch das Wort gleich einzubringen.
Ja, Wahnsinn, denen, klar.
War jetzt ein gutes Stichwort auch in Richtung Beteiligung von verschiedensten Bevölkerungsgruppen am Projekt Europäische Kulturhauptstadt, beziehungsweise auch schon im Vorfeld an der Bewerbung, das natürlich in solchen umfangreichen Prozessen eine ganz andere Relevanz kriegt. Auf was könnt ihr da zurückblicken?
Also wir haben quasi ausgehend, was ich vorher schon beschrieben habe, die Schufixe von Kulturhauptstadt, das ist auch dann mit dem Einsetzen des Bewerbungsbüros quasi von der Seite weitergegangen. Auch mit neuen Formaten ist vom Bewerbungsbüro selbst dann mit einem Partizipationsplan umgesetzt worden, der große Kulturforen beinhaltet hat. Also wir haben drei große Kulturforen gemacht mit ca. je 250 Menschen, wo wir diskutiert haben, präsentiert haben, aber eben an Arbeitstischen auch dann diskutiert haben und das auch als so eine Grundanalyse sozusagen für die Stadt mal hergenommen haben, weil gleichzeitig auch die Kulturstrategie erarbeitet
wird. Wie sind die 250 zusammengesucht oder wie haben Sie die gefunden?
Ja, das war eine öffentliche Veranstaltung. Es war eine öffentliche Veranstaltung. Wir haben im vergangenen Jahr, also der Geschäftsführer Michael Duscher und ich, haben 180 persönliche Kulturgespräche gemacht mit allen Stakeholdern, Stakeholderinnen von Kunst, Kultur, Tourismus, Wirtschaft. Haben uns da versucht, ein Bild zu machen. Wir haben mobile Stände gehabt, die mit Lastenfahrrädern in der Stadt unterwegs waren und Ideen aufgenommen haben. Wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen hat es ein Symposium gegeben, organisiert vom Kunst- und Kulturverein Lames, gemeinsam mit Kulturhauptstadt zur Frage, was heißt das eigentlich für die freie und lokale Szene Kulturhauptstadt? Was kann das heißen? Welche Herausforderungen kommen da auf die Städte und auf die Vereine zu? Und wir haben einen
Projekt... Die da wären, wenn ich gerne nachfragen darf,
was ist das naja, so? Also jetzt für freie Szene-Institutionen, ich glaube, das kann man auch in Linz, glaube ich, ganz gut erzählen, sitzen auch einige der Personen da, die das aktiv miterlebt haben. Die Frage, wie ist das Verhältnis von bezahlter Arbeit, von Ehrenamt, wie sieht es aus mit Professionalisierung, Finanzierung, trotzdem Freiheit, eben freie Szene, ja, also solche Fragen. Und da dahinter natürlich auch europäische Vernetzung. Also wir haben auch Leute da gehabt, dass Timmy Schwacher, die in 2 Jahren Kulturhauptstadt sein werden, die von ihren Erfahrungen berichtet haben und haben eben vor 2, 2,5 Monaten einen Projektideenaufruf gestartet, einerseits für die Kulturinstitutionen, auch für die großen Kulturinstitutionen, was am Anfang auf doch ein bisschen Gegenwehr auch gestoßen ist, dass quasi die künstlerischen Leiter, Leiterinnen Vorschläge einreichen müssen und eine Jury, das ist unser Team für die künstlerische Programmentwicklung, darüber entscheidet, ob das in die Bewerbung aufgenommen wird oder nicht. Aber es haben wirklich sehr, sehr viele Institutionen eingereicht. Wir haben einen Aufruf gestartet für eben die lokale Szene, der ist gestern abgelaufen mit 200 Einreichungen. Wir haben einen Call gestartet für Schulen und Hochschulen und einen für die lokale Wirtschaft, wo sehr spannende Ideen auch gekommen sind mit der Frage, wie kann man europäische Kulturhauptstadt leben und wie kann man auch die Einbindung der Wirtschaft sehen, abseits jetzt der Frage von Geld gegen Logo. Und diese Ideen werden jetzt eben verarbeitet und direkt ins Bewerbungsbuch aufgenommen und wir haben in unserer Projektgruppe, die jetzt über den Sommer auch mehrmals tagt, um das Bewerbungsbuch dann wirklich so zu formen, auch da wird die Plattform Kulturhauptstadt drin betreten sein und sozusagen diesen Bereich mit abdecken.
Das heißt, Sie haben den Schritt schon gemacht, dass es eine Programmjury gegeben hat, die für das Bewerbungsbuch Projekte, ob jetzt von Institutionen, von der Szene, aus dem Bildungsbereich, Projekte ausgewählt hat.
Wir sind jetzt dabei, genau.
Das okay.
Ist gestern, wir haben so heute eine lange Sitzung gehabt, bevor ich hergefahren bin.
Das heißt, welche Rahmenbedingungen könnt ihr dann damit oder schon, es generiert ja unglaublich viele Erwartungshaltungen. Also das erinnert mich schon sehr stark an eine Diskussion. Und natürlich auch an einen Prozess, der immer mit dem einhergeht, wenn ein Projekt dieser Dimension gestartet wird. Gefragt oder mit Wettbewerb, ungefragt oder mit Wettbewerb. Es gibt großartige Ideen, es gibt Vorhaben, die schon länger vielleicht in der Schublade liegen, die wollen dann einfach realisiert werden. Kann man das kaum vorstellen, dass das jetzt schon doch in einem zeitlich doch sehr kompakten kompakten Situation, da so diese Auswahl getroffen worden ist und das damit in das Bewerbungsbuch kommt. Und was ist da vereinbart? Was im Bewerbungsbuch drin steht, wird dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit umgesetzt?
Was im Bewerbungsbuch steht, wird mit großer Wahrscheinlichkeit umgesetzt. Ich meine, wir haben uns das, die Situation in Linz auch sehr genau angeschaut, haben auch Vertreterinnen der freien Szene einige Male in St. Pölten gehabt und Kulturstaat hat auch eine Exkursion mal nach Linz gemacht und sich das genau angehört. Und eben, wir haben auch gehört von dem Buch, das dann, glaube ich, rausgegeben wurde mit allen Ideen, die abgelehnt wurden und mit dem riesigen, wie soll man sagen, mit dieser riesigen Enttäuschungsenergie, wie mit der dann umgegangen werden hat müssen. In unserem Fall ist es, wenn ich es jetzt auf die Bewerbung beziehe, ist es noch einen Schritt einfacher, weil in dem Falle jetzt für die Bewerbung es noch nicht darum geht, das ist die eindeutige Zu- oder Absage, sondern wir haben gesagt, wir wollen die besten Ideen hören. Und es muss auch jetzt noch nicht komplett perfekt durchkalkuliert sein und jede Umsetzung schon also hundertprozentig genau stimmen, sondern uns geht es mal wirklich um die Projektideen, dass die reinkommen. Und was wir schon gesehen haben jetzt bei einer ersten Durchsicht ist, dass viele Projekte sich um ähnliche Inhalte drehen. Das heißt, wir haben auch jetzt sehr gut die Möglichkeit, nur zu überlegen, welche Projekte können zueinander passen. Wie kann man vielleicht aus 5 Projekten eine Arbeitsgruppe machen, die das dann auch im weiteren Verlauf, sollten wir den Zuschlag bekommen, die das gemeinsam auch weiter schärfen können. Das ist auch ein großer Vorteil sozusagen, dass wir jetzt nicht sagen müssen, so wie es jetzt abgegeben wurde, genau so und da wird es angenommen oder abgelehnt, sondern dass das mehr in einen Prozess übergeht. Trotzdem wird es wahrscheinlich Leute geben, die spätestens dann, wenn sie das Bewerbungsbuch sehen, sagen werden, meine Idee war viel besser, wieso stehe ich nicht drinnen? Aber ich glaube, dieses Problem hat man immer, wenn man sich so einer Situation stellt und wir haben das wirklich lange diskutiert, machen wir sozusagen diesen Prozess auf, ja, wissend, was sozusagen alles daherkommt. Und wir haben uns dann trotzdem ganz klar dafür entschieden, weil wir einfach gesagt haben, wenn die Bewerbung und die Grundidee auch von so einer breiten Basis in der Bevölkerung, in den Kultur- und Kunstinstitutionen getragen wird, dann muss es da auch die Möglichkeit geben, dass sich diese Breite quasi auch bei den Ideen wiederfindet. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden. Und wie es ausgeht, können wir dann, weiß ich nicht, in einer nächsten Runde
besprechen. Machen wir vielleicht wieder eine Runde. mit der Stadt, die dann Kulturhauptstadt 2024 sein wird. Dornbirn hat exemplarisch 10 Startprojekte laufen. Genau. Wie ist es da zu dieser Auswahl? Was hat es da für einen Wettbewerb oder für ein Prozedere gegeben?
Also ich glaube, uns vereint ja alle, oder was wir alle tun, ist, weil es ja auch gefragt ist und weil es ja nur Sinn macht, sich zu bewerben mit einem Projekt, wenn man wirklich partizipativ abfragt. Trotzdem bin ich der Meinung, man muss immer ganz klar sagen, Partizipation, gut recht, letztlich trifft es doch, gibt es ein Entscheidungsteam, ein Managementteam, das die Entscheidungen trifft. Das war mir immer ganz wichtig, weil als ich das Büro übernommen habe, waren die Erwartungen sowas von over the top, die geschürt wurden von allen möglichen Personen, die bis dato in diesem Kulturhauptstadt-Bewerbungsprozess tätig waren, und die haben gesagt, die Leute müssen jetzt schon begeistert sein und da muss schon das und da muss schon das. Und ich habe gesagt, 7, 6, 5 Jahre, bevor überhaupt Kulturhauptstadt ist, bitte, das muss niemanden interessieren. Das ist einfach nur unsere Arbeit und unsere Aufgabe, diesen Bewerbungsprozess zu managen, basta. Und da muss man nicht die freie Szene schon 6 Jahre, nämlich ohne Geld zu bezahlen, damit beschäftigen, dass sie, ich weiß nicht, alles tun und so weiter. Und da haben da eigentlich einmal, sind da zurückgefahren, und ich habe gesagt, also unsere Aufgabe ist es, unseren Job zu machen, und dann erst ist es die Aufgabe der Kunst- und Kulturszene beizutreten und nicht jetzt schon alle beschäftigen wie wild für lauter Dinge, die dann nicht gebraucht werden, muss man echt so sagen. Und deshalb haben wir eben, weil es bei euch aus der freien Szene ganz anders gekommen ist und ihr natürlich da einen anderen, bei uns war es, wie gesagt, eher politisch angelegen, dann habe ich gesagt, wir müssen doch anhand von Pilotprojekten, Startprojekten, die auch bezahlt werden, einmal so kleine Piloten starten, was ist überhaupt möglich, was braucht die Szene überhaupt? Und was die Szene in Vorarlberg nicht hat, einen Haufen, nämlich die größte Stadt Vorarlbergs ist Wien, also die größte Auslandsstadt sozusagen. In Wien, glaube ich, sind 80.000 Vorarlberger, so eine große Stadt gibt es gar nicht in Vorarlberg. Und das bedeutet aber, die gehen alle dahin, um zu studieren, sich ausbilden zu lassen und kommen nicht zurück oder erst sehr spät zurück. Wenn sie zurückkommen, sind sie keine Querdenker und keine Shaker mehr, wie wir immer sagen, sondern sie kommen zurück, weil sie Familie gegründet haben oder weil sie Häuser bauen. So. Also haben wir gesagt, wir wollen die zurückholen, die jetzt jung und aufrührerisch sind, weil genau das ja zu unserem Thema braucht, passen wir sie brauchen. Also wir haben Startprojekte gemacht, ausgerufen, haben eine Jury zusammengesetzt, aus allen drei Ländern oder vier Ländern, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, aus allen möglichen Kulturinstitutionen rund um den Bodenseeraum und haben aus diesen Einreichungen 10 Projekte ausgewählt und haben die umgesetzt und auch finanziert. Einfach mal, um auch vor allem bei uns politisch, was ja eben im Unterschied zu euch sind, zwar die Städte parteiübergreifend einstimmige Beschlüsse, man bewirbt sich als Kulturhauptstadt, aber nicht das Land Vorarlberg. Das heißt, unser Landeshauptmann in Vorarlberg findet noch immer, die Kulturszene ist bestens aufgestellt, man braucht das nicht. Wir sind nur störend. Und ich kann noch 7 Mal mit Argumenten jemandem sagen, wie gut das ist, aber ich kann eher beweisen, wie gut tatsächlich Kunst- und Kulturarbeit ist, auch von jungen Leuten, wenn ich es exemplarisch zeige. Und wir haben uns also für den exemplarischen Weg entschieden und haben eben diese ganzen Partizipationsprojekte über 3 Jahre, jetzt genau wie ihr, das muss ich nicht wiederholen, auch aufgezogen und durchgeführt, haben aber diese Startprojekte gemacht und daraus abgewandelt dann 3 Programmlinien. In diesen 3 Programmlinien sozusagen machen wir jetzt auch im Bitbook, geben wir Projekte vor, die wir gemeinsam mit der Kunst- und Kulturszene, freien Szeneinstitutionen entwickelt haben, mit europäischen Partnern entwickelt haben, wo wir aber klar sagen, die Projekte, die jetzt im Programmbuch 2 stehen, auch wie im Programmbuch 1, sind auch Beispielprojekte, wohin die Reise gehen könnte. Uns ist aber ganz wichtig zu sagen, dass die eigentliche Befüllung all dessen, was danach im Kulturhauptstadt ja kommt, wirklich gemeinsam mit der ganzen Kunst- und Kulturszene in Vorarlberg geschaffen wird. Und das jetzt eben anhand dieser Pilotprojekte und anhand dieser Beispiele, die aus unserer politischen Situation und auch der Situation einfach gescheiter, glaube ich, waren, als weil es diese Bottom-up-Bewegung gar nicht so gab, weil die Szene eigentlich findet, es geht allen, oder halt die Politik findet, es geht ihnen gut, genau. Und wir machen jetzt, was wir jetzt tun im zweiten Schritt, ist, wir haben Resonanzgruppen, wo wir uns mit der freien Szene, aber auch mit den Institutionen, mit den Festivals treffen und unser Programm und unsere ersten Projektideen vorstellen und deren Resonanz abholen und deren Input aufnehmen, um da nochmal genau das zu proofen sozusagen.
Ja, in den vergangenen 10 Jahren hat sich Europa doch radikal oder in einigen Bereichen sehr verändert. Wenn man nur denkt an den Brexit, an Migration, wie gelingt es euch, dass man da doch auch sehr aktuelle Entwicklungen aufnimmt? Ich denke da jetzt ganz spontan, also Mitte April, hat sich die Friday for Future-Bewegung hier auch in Österreich manifestiert. Und wie reagiert sie auf nun solche so doch präsente Themen wie jetzt Umweltpolitik, globale Klimagerechtigkeit an dem Beispiel, das auf einmal da ist und aufploppt und denke doch spannend ist, weil es ist diese Bewegung
Es ist absolut spannend und Jugend und Kinder sind auch wirklich ein großer Schwerpunkt der Bewerbung, wobei man jetzt sagen muss, die Frage von Nachhaltigkeit und auch die Klimafrage ja jetzt nicht neu ist. Ja. Sie hat jetzt ein neues Gesicht bekommen, sie hat eine neue Dynamik bekommen, sie hat eine eigene Bewegung bekommen, aber die Frage an sich war schon da. Das heißt, da wird es auf jeden Fall Formate und Settings geben, die sich auch mit dem auseinandersetzen. Aber die kann ich jetzt in der Form noch nicht präsentieren. Das wird im Bewerbungsbuch dann stehen. Das wird auch gerade fertig formuliert. Und ich glaube auch, dass das, wie sehr sich Europa jetzt verändert hat. Ich meine, viele sagen dann eben so, Brexit ist natürlich ein sehr radikales Beispiel von dem, wie sage jetzt mal, Populismus gegen Europa, verknüpft mit unglücklichen Umständen von einer Parteitagsrede, wo das irgendwo mal erwähnt wird, bis hin zu einem Referendum, das dann nicht so ausgeht, wie erwartet, ja, sehr viel nach sich ziehen kann. Aber gleichzeitig muss man sagen, auch vor 10 Jahren war in Europa nicht alles in Ordnung, auch vor 20 Jahren war nicht alles in Ordnung. Und ich meine, 2009, das war quasi der Höhepunkt der Eurozonenkrise, der Finanzkrise, ja, mit Verwerfungen bis hin zu dem, dass man gesagt hat, wer weiß, ob in Griechenland die Demokratie irgendwie bestehen bleiben wird. Also ich glaube, da muss man auch flexibel sein und da geht es eher um eine Grundhaltung, die man vermitteln muss, ja, weil was in 5 Jahren dann gerade das große Thema ist, wird man nicht wissen. Man muss sich laufend damit auseinandersetzen. Und da waren jetzt schon, muss man sagen, auch in der Vergangenheit, sowohl was die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen betrifft, ja, als auch was so Probleme, die seit ewigen Jahren kursiert sind, wie die Einigung zwischen Nordmazedonien und Griechenland im Namensstreit, auch was der Zusammenhalt der EU in den Brexit-Verhandlungen, auch das sind eigentlich positive Signale. Ja, und das zeigen auch die Eurobarometer-Umfragen, dass die Menschen jetzt deutlicher sehen, warum gemeinsames Agieren gut und notwendig ist. Also da würde ich jetzt auch ein bisschen davor warnen, immer quasi den Notstand auszurufen und Europa wird sowieso an die Wand fallen. Ich glaube, das ist es nicht. Die Frage ist vielmehr, wie man eben auf eine grundlegend positive und konstruktive Art der Zusammenarbeit kommt, dass man nicht immer nur erst in der Krise reagiert. Und das wäre eigentlich das Wichtige, dass man jetzt in ein paar Jahren Zeit, dass man wirklich die Themen längerfristig ansprechen kann und nicht dann am Schluss sagt, wir brauchen die EU, weil sonst gibt es keinen Frieden. Und ich finde das Friedensprojekt Europa absolut wichtig. Aber viele Leute sagen auch dann, ja, was, das ist eh gegeben. Muss man ihnen schon zeigen, dass das nicht automatisch gegeben ist. Aber man darf die Europäische Union auch nicht darauf reduzieren, weil sie viel mehr ist. Sie ist ein Gestaltungsraum, wo wahnsinnig viel möglich ist, wenn sie Menschen zusammentun. Und ich glaube, dieses Projekt wirklich aufzugreifen, die Leute da stärker zu informieren, in einen Diskurs zu gehen, in einen Austausch zu gehen, das muss irgendwie die Aufgabe eines so langfristigen Projekts sein.
Also mit Brexit haben wir Erfahrung, weil am Anfang ja bei der Kulturhauptstadtbewerbung die Stadt Bregenz das eigentlich machen wollte, die dann auch ausgestiegen ist. Wir sagen immer, das ist unser ganz persönlicher Brexit, der Ausstieg von Bregenz. Was tatsächlich im Kleinpolitischen, aber auch echt so exemplarisch tatsächlich immer wieder hergenommen wird, um zu zeigen, wie es nicht gehen sollte tatsächlich und wie es auch nicht, also weder politisch noch menschlich gut ist, das einmal gespiegelt dann auf Europa sowieso. Europäische Themen beschäftigen uns dauernd. Wir sind da ganz, oder ich bin da ganz beim Jakob. Es geht eigentlich darum, dass wir eher Strategien anreißen und Themen anreißen. Was genau in 5 Jahren ist, kann man nicht sagen, dass das Thema Migration, das wir übrigens benennen, was ich sehr schön finde in Vorarlberg schon lange, es wird nicht Migration oder Inklusion genannt, sondern Zusammenleben, also ein sehr positiv besetzter Begriff, was ich sehr schön finde, dass man diese Probleme der EU oder des europäischen Zusammenseins, das ja letztlich anfängt in einer kleinen Gemeinschaft und eine kleine Gemeinschaft ist vielleicht eine Familie und wird immer größer und endet in einem urbanen Raum oder einer Agglomeration oder einer Metropole, dass man das im kleinsten gemeinsamen Nenner einfach angeht. Und wir haben das zum Beispiel, um einen Kritikpunkt der Jury im ersten Programmbuch an uns auszuüben, in Vorarlberg leben sehr viele verschiedene Nationen, es ist ein Zuwandergebiet, einfach durch die starke Textilindustrie früher, wo ganz viele Menschen aus ganz vielen Bereichen, die größte Gruppe sind, ist die türkische Community, die keine Community ist, weil die genauso wenig organisiert sind, wie wir Tiroler in sonst irgendwo nicht organisiert sind. So. Also auch das, und wir haben gesagt, wir entschließen uns dazu, ganz klar anzusprechen, es ist mir in meiner gesamten Kulturarbeit weder bei Linz 09 noch Ruhr 2010 noch urbane Künste Ruhr, unser Ruhrgebiet ist extrem multibel, nicht gelungen. Nicht ein einziges Mal ist es uns gelungen, wirklich eine breite Masse anzusprechen, muss man sagen. Wir haben es nie geschafft, Migrantinnen und Migranten, Randgruppen wirklich in einer zufriedenstellenden Menge anzusprechen. Und ich habe gesagt, ich bin es leid, wieder eine Bewerbungsschrift abzugeben und Marketing-Sprech so zu tun, als würde es uns gelingen. Ich glaube, es geht darum, die Probleme hier oder die Herausforderungen, Probleme mag ich nicht, die Herausforderung anzusprechen. Es ist eine europäische Herausforderung, das Zusammenleben zu gestalten. Und es ist uns bis jetzt aus meiner Sicht nicht gut genug gelungen. Und ich finde nicht, wir müssen, wir zumindest in Vorarlberg, ich möchte nicht ein weiteres Pamphlet abgeben, wo ich sage, das und das werden wir tun, sondern ich möchte eher darüber sprechen, das und das wurde bis jetzt versucht, das alles hat nicht funktioniert, wie können wir denn bitte es schaffen, und das schaffen wir ganz sicher nicht, wenn wir wieder unsere österreichisches, europäisches, weißes Auge darauf richten, sondern müssen wir endlich mit den Leuten sprechen. Und das ist unsere Strategie, Europa hier wirklich ernst zu nehmen und nicht immer nur in schönem Marketing-Sprech so tun, als ob, weil das haben wir lange genug gemacht.
Ja, bevor ich dann die Diskussion mit dem Publikum eröffne, vielleicht nur ganz kurz, ganz stichwortartig, was ist das Herausragende? Ganz kurz, nur ein Wort.
Das Miteinander quasi von verschiedensten politischen Farben bis hin zu verschiedensten Institutionen, Vereinen, das große gemeinsame europäische Ziel oder das große Ziel, eine europäische Reise gemeinsam anzutreten.
Ja, auch das Miteinander, das Gemeinsame, das auch so berührend ist, oder bei aller Strategie, die man hat, ist das doch was, glaube ich, auch in unserer täglichen Arbeit Erfreuliches und Berührendes. Und bei uns ganz sicher dieser Outburst of Courage, also den erleben wir immer mehr, genau diesen Mutausbruch, und der passiert auch jetzt schon immer mehr und immer lauter, und das, glaube ich, tut gut. Und ich glaube, im kombiniert mit einer Selbstverantwortung und mit einem Gefühl, etwas tun zu können und nicht nur in dieser Geißelung, wie du sagst, Brüssel bestimmt oder jemand bestimmt oder der Bürgermeister bestimmt oder die Eltern bestimmen wiederum in verschiedenen Dingen, einfach dieses Gefühl, ich kann mein Leben bestimmen, dafür, glaube ich, braucht es immer wieder einen Mutausbruch, und das ist das Besondere.
Okay. Was ist so Leuchtturmprojekt oft von den auch kritischen Stimmen, oft gibt es da Konzentration auf sehr Aushängeschilder, die dann Investitionen oft in eine spezielle Infrastruktur sind?
Ja, also es wurde jetzt eine relativ große Kulturinfrastrukturliste beschlossen, eben vergangene Woche Montag und Dienstag, die viele Renovierungen und Adaptierungen betrifft, zum Beispiel auch die ehemalige Synagoge in St. Pölten, die mit 4 Millionen wirklich ausgebaut wird zum großen Zentrum auch der Vermittlung von sozusagen einerseits der Geschichte, dem Gedenken, aber auch von jüdischer Kultur an sich, verknüpft auch mit einem Kulturfestival. Das ist ein großes Projekt, und das zweite ist sicher das Kinderkunstlabor, ein Haus für die Vermittlung von Kunst und kulturellen Kompetenzen an Kinder. Das ist der einzige Neubau, den es geben wird, auch jetzt beschlossen, wo man wirklich dran gehen will, jetzt eben nicht, was es viel gibt, so in einem Museum und Naturwissenschaften und Kinder und solche Dinge zusammenzubringen, sondern wirklich ganz explizit mit der Ansage Kunst, bildende Kunst, an Kinder zu vermitteln und Kindern auch die Möglichkeit geben, sich daran zu probieren. Also das ist der Neubau und das Leuchtturmprojekt im Kulturinfrastrukturbereich. Okay.
Bei uns ganz kurz sind es mehrere Projekte, die ich auch noch nicht so gerne erzählen möchte, weil sie eben im Bitbook sind. Aber ich glaube, was wir tun, ganz klar ist, und da ist ein bisschen Beispiel, ehrlich gesagt, auch das Ars Electronica Festival mit dem letztjährigen Titel Error. Also eine unserer Kompetenzen ist das Digitale, also die digitale Zukunft. Und weil alle gerade so irre dem Digitalen hinterherspringen, es so euphorisch betrachten, haben wir gesagt, Kunst und Kultur als Regulativ unseres Lebens und unserer Gesellschaft müssen digital fit gemacht werden, um die digitale Welt kritisieren zu können, mitsprechen zu können. Und eins unserer Leuchtturm- und Steckenpferde ist wirklich diese Digitalisierungsforce zu geben der Kunst und Kultur. Das bedeutet einfach, Geld zu investieren, damit Künstlerinnen und Künstler in diesem Bereich in Vorarlberg fit werden können, um dann auch möglichst diese ganze Branche, die ja in Vorarlberg mit der Industrialisierung und mit dieser starken Wirtschaftsforce dort und Kraft dort gegenhalten kann. Also den Künstlern dieselben Instrumente in die Hand geben, wie sie Wirtschaft und Technologie schon lange haben.
Wie schaut Plan B aus, wenn im November?
Plan B habe ich, wir sind ja wie gesagt 3 Kulturamtsleiter und die Regio Bregenzer Wald, und ich habe die Kulturamtsleiter dazu verpflichtet, diese Kraft, wir haben heute schon darüber gesprochen, die Kraft der Aufmerksamkeit momentan, oder? Momentan ist das Kulturhauptstadtbüro Dornbirn Plus in Vorarlberg ein echter Aufreger. Es gibt die sich sehr darüber freuen und es gut finden, und es gibt das Land, das sagt, alles soll so bleiben, wie es ist, bitte bloß keine Veränderung, es ist gut, wie es ist. So gehend eigentlich sogar, dass die Landespolitik mal gesagt hat zu mir, ob ich mir nicht vorkäme wie eine Heizdeckenverkäuferin, weil die einzigen, die sich für Heizdecken interessieren, sind die, die es verkaufen. Dann habe ich gesagt, das ist ein super Vergleich mit Kunst und Kultur. Das trage ich hier hinaus, habe ich gesagt, und erzähle es allen, dass sie in diesem Land Kunst und Kultur und das Brennen darauf und das Fragen nach Geld mit Heizdeckenverkauf fordern. Also Mutausbruch ist hier wirklich kein Titel, den wir uns nur so einfallen haben lassen. Den braucht es täglich. Also haben wir uns dazu entschlossen, diese Aufmerksamkeit, die gerade da ist, den Kulturamtsleitern zu übertragen, dass wir gemeinsam, also mit unserem Büro und den Kulturamtsleitern, eine Kulturstrategie schreiben für die Stadt Dornbirn bis zum Jahr 2030 gemeinsam mit den Städten Hohenems, Velkirch und dem Bregenzer Wald. Das heißt, die werden jetzt eine total aktuelle, sehr zeitgemäße und auf unsere Erkenntnisse aus der Kulturstadt mit uns gemeinsam eine langfristige Kulturstrategie schreiben, die im Herbst politisch abgesegnet wird, in allen Städten beschlossen wird. Die Nachhaltigkeit ist damit hoffentlich gesetzt.
Strategie 2030 ist auch in Planung in St. Pölten.
2030 wird am 30. September beschlossen werden. Genau, es wird auch die Landeskulturstrategie, die 2017 veröffentlicht worden ist, bekommt ein Addendum um das Zentrum St. Pölten. Es gibt eine Tourismusstrategie, die nächstes Jahr veröffentlicht werden soll. Es gibt einen Strategieprozess für den Zentralraum. Und es gibt politisch auch die Zusage, 2024 auf jeden Fall einen Landeskulturschwerpunkt in St. Pölten zu machen. Mhm. Und ja, also ein Landeskulturschwerpunkt auch mit einem Programm. Das würde dann nicht Landesausstellung heißen, sondern irgendwie anders, aber würde also sozusagen trotzdem einen großen Schwerpunkt oder breites Programm darstellen. Und auch die Kulturinfrastruktur ist sozusagen, wenn wir den Zuschlag nicht bekommen, wird etwas kleiner ausfallen, aber es werden dieselben Projekte umgesetzt. Also das war das klare Commitment.
Okay. So, jetzt frage ich das Publikum.
Jetzt haben wir alle geblättert. Wer
weitere Informationen haben möchte, Dornbirn oder an St. Pölten oder an beide?
An beide.
Thomas Philipp,
ja. Ja. Hallo, ja, danke für die Worte. Ich hätte eine spezielle Frage, gerade weil wir in Linz hier sitzen. Ihr habt euch ja viele, viele andere europäische Kulturstädte angeschaut, ganz sicher auch Linz. Und mich würde interessieren, was ihr in eurer Analyse so mitgenommen habt aus Linz, was ihr selber auch verfolgen könnt oder verfolgt in eurer Strategie, aber auch, wo ihr sagt, das ist in Linz schiefgegangen, das wollen wir auf alle Fälle vermeiden bei uns.
Ich bin total befangen, ich habe mitgearbeitet. Ich kann das echt ganz schwer, ich bin so ein Fan nach wie vor, das fällt mir total schwer. Ich muss sogar aufpassen, ehrlich gesagt, dass ich nicht in Vorarlberg es fast ein bisschen zu überstrapaziere, zu erklären, wie gut ich Kulturhauptstadt finde. Und habe auch heute schon gesagt, ich wünschte manchmal, wenn so kritische Stimmen kommen, ich wünschte manchmal, ich könnte mein inneres Archiv öffnen und die Bilder, die ich aus den Kulturstädten habe, sowohl in Linz als auch im Ruhrgebiet dann, ausstellen und zeigen, weil abseits von den ganzen, und das ist völlig berechtigt, von den ganzen kritischen Stimmen, von den Szenarien, die einfach schief gehen, wie es in jeder Unternehmung übrigens tun, und hier auch ganz sicher vieles schiefgegangen ist, habe ich es persönlich erlebt, dass eine Zeit des echten Aufbruchs und einer Zeit des auch sich Äußerns und des Diskutierens, ich glaube, nie so viel diskutiert worden über Kunst und Kultur wie hier, und das hat, oder in der Zeit rund um Linz und Neuen, sehr kritisch auch und sehr und zu Recht sehr divers, das finde ich gut. Aber zumindest ist Kunst und Kultur dann ein aktives Thema. Und ich meine, dass es in unserer täglichen Gesellschaft zu wenig Thema ist. Und in dem Moment, wo so ein großer Titel einer Stadt passiert, weil letztlich passiert, ob man den Titel gewinnt oder verliert, dasselbe, wenn man sagt im ersten Moment, oh mein Gott, was machen wir jetzt damit? Glaube ich, ist es einfach ein im besten Falle disruptiver Moment. Und ich glaube, dass der immer gut tut. Und von daher, wie gesagt, ich bin total befangen und ich muss auch gestehen, immer wenn ich wieder die Unterlagen sehe, es ist einfach, ich finde es nach wie vor extrem gut gemacht gewesen. Ohne zu verschweigen, dass natürlich die freie Szene zu Recht sehr viel, aber daher finde ich das Buch zum Beispiel Linz 09 extrem gut nach wie vor. Und ich muss auch immer noch an eine Projektidee von Luis denken, die ich jetzt wahnsinnig gerne in Vorarlberg machen würde, apropos. Und so. Also ich habe so viele Dinge irgendwie noch im Kopf. Ich dachte, das habe ich einen Fehler gefunden, dass das nicht umgesetzt wurde. Und ich so ein paar Sachen, wo ich denke, so vielleicht 10 Jahre später ist man jetzt so weit, dass man das macht. Mal schauen.
Wie schön. Ich bin da ein bisschen weniger befangen, habe den ersten Austausch quasi, das war gerade ganz am Beginn der Gründung der Plattform auch, schon mit der Kupf im Büro gehabt. Also ich bin damals in Salzburg gearbeitet, bin stehen geblieben, habe mir da die ersten Informationen geholt und wir haben das an sehr, sehr vielen Stellen sozusagen nachgeholt. Das heißt, ich kenne diese Innenperspektive auch sehr gut und glaube aber auch sozusagen jetzt unseren Prozess kennen, dass das schon auch damit zusammenhängt, dass es in Linz einfach dass das EU-Verfahren einfach noch anders ausgesehen hat und dass das kein zweistufiges Bewerbungsverfahren war mit unglaublich vielen Kriterien, wo man dann gemeinsam irgendwie schon daran arbeiten hat müssen, sondern dass die Umsetzung eigentlich dann mit einem Startschuss relativ schnell losging mit Heller und Fuchs, und auch ich habe den Uli Fuchs schon öfter getroffen, auch ganz am Beginn unserer Startplattform, wo ich schon denke, dass quasi dieses so, wir sind es jetzt und jetzt legen wir los, schon zu einem sehr professionellen Vorgehen geführt hat. Also überall, wo man hinkommt in Europa, alle sagen, Linz, super Vorzeigebeispiel. Also es hat einen unglaublich guten Ruf, auch unter den Kulturhauptstädten so. Aber wo ich mir denke, gerade Richtung Langzeiteffekte, Richtung Mitnahme der verschiedenen Sphären, sage ich jetzt mal, des Kulturlebens, dass wir da schon ein bisschen anders vorgehen und vorgehen wollen und dass das vielleicht auch mit eine Überlegung war, warum wir keine künstlerische Leitung am Beginn ausgeschrieben haben, sondern gesagt haben, wir arbeiten mal im ersten Jahr überhaupt auch ohne Team zur künstlerischen Projektentwicklung, sondern arbeiten wirklich mal mit den Leuten ganz konkret an den Inhalten. Und dann jetzt im zweiten Jahr haben wir ein Team zusammengestellt aus 4 Personen, die uns da beraten und da mitentwickeln. Und eine Ausschreibung gibt es erst dann, wenn es den Zuschlag gibt. Und dann ist aber das Bewerbungsbuch, ich habe hier auch ein paar mit vom vergangenen Jahr, ist dann die Grundlage. Und ich glaube, dass diese Verzahnung mit dem längerfristigen Prozess auch der Kulturstrategie, dass das vielleicht schon was ist, was sozusagen die Verankerung und auch die Mitnahme danach vielleicht besser herstellen kann. Aber das muss man dann in der Umsetzung sehen, ja, ob das ein frommer Wunsch ist.
Dann seine Frage.
Nach meiner Schätzung ist die Entfernung zwischen St. Pölten und Krems nicht größer als 30 Kilometer. Hätte sich da nicht eine Zusammenarbeit angeboten? Es dürften ja auch die Bevölkerungszahlen dieser beiden Städte sich nicht wesentlich unterscheiden. Wie viele Einwohner hat St. Pölten? Hat es mehr als 50.000 oder?
56 mit Zweitwohnsitzen, über 60. Das ist manchen Politikern sehr wichtig zu sagen, wir sind über 60 und Krems hat 25. Aber ist das schon die Frage?
Ja, und noch eine Frage. Wenn man von St. Pölten Richtung Wien fährt, dann fahren die meisten Züge über Dulnerfeld und da soll es viele Tunnelstrecken geben, sodass man von der Landschaft wenig sieht. Ist die Landschaft des Dulnerfeldes, ist die so uninteressant oder ist einzig und allein der Zeitfaktor da, das ist der entscheidende Moment gewesen? Beziehungsweise ist das auch schon viergleisig ausgebaut?
Also das ist sehr gut ausgebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob es viergleisig ausgebaut ist. Und es ist so, wenn man das Tullnerfeld an den Stellen, wo man nicht im Tunnel ist, am Weg nach Wien nach links schaut, dann ist es halt ein Feld, ein Tullnerfeld mit einem Kraftwerk, das man im Hintergrund sieht. Also nicht wahnsinnig interessant. Rechts wird schon interessanter, da geht es schon ein bisschen hügelig Richtung Wienerwald. Aber ja, an die alte Strecke durch den Wienerwald kommt sicher nicht heran. Aber ich denke, dass da die Zeitersparnis, vor allem auch für alle, die eben dann nicht nach St. Pölten fahren, sondern nach Linz oder Salzburg weiterfahren, irgendwie wichtiger war als der Ausblick. Und vielleicht ganz kurz nur zu dem mit Krems. Es ist schon so, Krems ist klarer Kooperationspartner, die sind dabei. Nur nicht auf, wie soll man sagen, nicht gleichwertig. Der Fokus liegt ganz klar auf St. Pölten. Und das war auch Entscheidungsträgerinnen im Land ganz klar, dass einfach vom Potenzial her, das so eine Kulturhauptstadt sozusagen irgendwie zugänglich machen kann, ist einfach St. Pölten an einem völlig anderen Punkt als Krems. Ja. Krems hat sehr viele Kulturinstitutionen, auch sehr gute Kulturinstitutionen, aber ist auch in einer bestimmten Art und Weise auf jeden Fall fertiger als St. Pölten. Ja. Das eher eben, und darum haben wir auch das mit im Aufbruch begriffen, ist, durch einen Zuwachs von der Bevölkerung, durch neue Institutionen, durch neue Initiativen. Da ist einfach von dem her mehr möglich. Und man muss sagen, es ist ja, steht ja auch in einem Zusammenhang, dass wir uns teilweise auch in einer Fortsetzung des Landeshauptstadtwerdungsprozesses verstehen, weil man sagen kann, dass das politische Zentrum in St. Pölten ist, haben mittlerweile wirklich alle verstanden und akzeptiert, aber dass es in irgendeiner Form so etwas wie das emotionale Zentrum ist oder das kulturelle Zentrum, da sind wir wirklich nur ein gutes Stück entfernt und das ist eigentlich auch das große Ziel, auch mit so einem Projekt, ja, dass man mit der Bevölkerung, auch der Region gemeinsam einfach diesen Blick auf St. Pölten mal ändern kann und neue Perspektiven einnimmt, dadurch, dass man es mal kennenlernt. Weil ich glaube, über St. Pölten haben alle eine Meinung, obwohl die wenigsten dort waren. Und die, die noch gar nicht dort waren, haben die schlimmste Meinung davon. Ja, also das ist das, was man immer wieder erlebt.
Erinnert ein bisschen an Linz schon.
Ja, ja,
vor 20 schon, oder 25 Jahren. Bitte, Clemens Pilsel.
Danke sehr. Ihr beide Präsentationen von beiden Bewerberteams ist vorher charmant und sehr politisch und attraktiv empfunden. Aber eine Bewerbung macht man schnell politisch und attraktiv. Sobald es einen Zuschlag gibt, erfahrungsgemäß, tauchen ja dann die lokalen und regionalen Begehrlichkeiten von Tourismusverbänden, Architektenkammern, Projektbetreibern, Politikern, Politikerinnen auf. Es drohen auch natürlich politische Wechsel in den Bewerberstädten. Man weiß nicht, welche Partei in ein paar Jahren regieren wird. Wie hoch ist die Chance, dass so ein Bewerbungskonzept trotz EU-Vorgaben, trotz zweistufigen Bewerbungsverfahren tatsächlich umgesetzt wird, wenn es dann soweit ist?
Ich glaube sehr hoch, weil die politischen Beschlüsse ja verbindlich sind. Und ich glaube, sowohl St. Pölten als auch wir, und ich glaube, Bad Ischl macht es gleich, wirklich jeden Schritt bisher politisch absegnen hat lassen. Das ist das, die wir in der Kulturarbeit arbeiten, ja extrem mühsam macht. Und ich teilweise auch unverständlich fand, dass man jeden kleinen Schritt in der Stadtvertretung mal drei plus in der Regio abstimmen lässt und dann auch die FPÖ überzeugen muss und auch da und so. Und das hat aber in Vorarlberg bis jetzt und bei euch ja sowieso geschmiert, bei uns ein bisschen schwieriger, aber immer funktioniert. Und das Bewerbungsbuch Nummer 2 ist ja sozusagen ein Vertrag, den man eingibt mit der EU. Und das Gute ist ja, du weißt ja selber, dass die EU dann ja auch fragt, danach gibt es denn Personen, die den Bewerbungsprozess geleitet haben, die auch danach das noch irgendwie weitertreiben, weil diese ganze Geschichtsschreibung, also dieses Narrativ, das wir schreiben, oder? Das ist ja auch, das soll ja nicht verloren gehen und deshalb versuchen wir sehr wohl, sowohl personell als auch politisch und sowohl künstlerisch, indem dass wir eben die Kunst- und Kulturszene ganz aktiv auch zu diesem sich einbringen, aktivieren, weil die werden es nicht vergessen. Und auch wenn sich Personalien verändern, sollen die ja das durchkämpfen sozusagen. Ja,
also ich habe mich gerade mit Leuten unterhalten, die für Kulturhauptstädte arbeiten, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Und da wäre deine Frage goldrichtig gewesen, weil auch da gibt es Städte, wo künstlerische Leitungen dann mal für 2 Jahre das Bewerbungsbuch gar nicht angeschaut haben, egal was war. Also diesen Prozess gibt es schon. Wir glauben halt, dass quasi in Österreich, wie sicher auch in Deutschland, vielleicht haben wir uns da ein bisschen was abgeschaut, aber die Regeleinhaltung wahrscheinlich strenger ausgelegt wird, als das in so einigen anderen Städten der Fall war. Trotzdem wird es natürlich eine große Herausforderung, ja? Speziell für die künstlerische Leitung, wenn die sozusagen bestellt wird und man ja sagt, es gibt eigentlich schon einen klaren Rahmen, der vorgegeben ist, ja? Und die Person aber natürlich in irgendeiner Form versuchen wird, sich auch, wie soll man sagen, die eigenen Vorstellungen umzusetzen, muss man sicher sehr genau drauf schauen, dass sozusagen die Schwerpunkte da nicht verloren gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, nach der, wie genau das dann so umzusetzen ist, wie wir es jetzt aufschreiben, tue ich mir schwer, das genau zu sagen. Also ich würde jetzt mal optimistisch sagen, auf jeden Fall hoch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Herausforderung ist. Ja.
Moment noch kurz, das Mikrofon ist gleich bei Ihnen.
Also als waschechte Linzerin muss ich mal zuerst sagen, ich bin sehr glücklich über dieses 2009, weil sie wirklich extrem viel verbessert hat bei uns. Und selbstverständlich ist dieser Salon natürlich, von dem wir jetzt noch profitieren, ein Traum. Bei diesem Bewerbungsbuch würde mich interessieren, was da als Prämisse drinnen steht, was das Ziel ist. Was das Ziel ist, eigentlich diese Landeshauptstädte aufzubauen. Zum Beispiel, wenn ich mir denke, wenn wir über EU reden, reden wir über die EU von Brüssel. Ich habe das Gefühl, manche Leute haben vergessen, dass Europa auch noch gibt. Ja? Wir sind also nicht nur Brüssel, sondern wir sind auch die einzelnen Länder, die auch alleine bestehen könnten. Also ich will nicht weg, aber ich sage jetzt nur, was ich damit sagen will, ist, auf der einen Seite gibt es keinen Tag, wo man das Gefühl hat, wir sind alle Europäer. Das würde ich mir sehr wünschen. Einen Tag, wo wir uns alle duzen oder kleine Geschenke machen oder keine Ahnung, ja, dass man das Gefühl hat, wir sind Europäer. Und auf der anderen Seite war trotzdem die klare Trennung, Europa und das andere sind 2 Sachen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist zur Entwicklung. Und da hätte mich interessiert, was da eben drinnen steht, was das Ziel ist dieser Landeshauptstädte. Also abgesehen davon, dass sie schöner werden, was wunderbar ist.
Es steht vieles Verschiedenes drinnen. Ich meine, bei dem, dass wir alle bei Du sind und uns Geschenke machen, weil sie machen das die Linzer untereinander, wäre jetzt auch die Frage. Nein,
aber also, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, also einfach Kommunikation, jeder redet mit jedem einmal einen Tag lang. Mit jedem, der auf der Straße redet.
Wäre auf jeden Fall spannend, um die Perspektiven reinzuholen, die jetzt nicht mit der EU zu tun haben. Ich glaube, das ist schon das Ziel auch der Kulturhauptstadt. Das heißt ja nicht EU-Kulturhauptstadt, sondern Kulturhauptstadt Europas. Und das ist auch so, dass im Jahr 2024, wenn wir an der Reihe sind, wird eine dritte Stadt, also eine Stadt wird aus Estland dabei sein, eine aus Österreich und eine dritte Stadt wird sozusagen, kann sich bewerben aus einem Beitrittskandidaten oder zukünftigen Beitrittskandidatenland. Das heißt, es wird eine Stadt aus Norwegen oder aus Bosnien werden. Ja. Und selbstverständlich ist auch europäische Kultur in Russland nicht zu denken. Ja. Und auch das muss man bei Projekten jetzt mitnehmen. Ja. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt politische Probleme anspricht, ja, in die künstlerisch oder kulturell verarbeitet werden, dann bezieht man sich sehr oft auf die Systeme, in denen man lebt. Das heißt, man hat ja schon dann quasi die Europäische Union als Referenzrahmen von dem System, wo wir uns sozusagen auch bewegen und wo wir auch mitbestimmen können und wo die Leute, die das potenziell anschauen, auch wahlberechtigt sind beispielsweise. Also bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Frage zu verstehen ist. Also ob man auch Europa mitdenkt, das nicht bei der EU ist, war das...
Ich würde gerne wissen, was da drinnen steht. Also
kann ich ein Exemplar geben?
Ja, gerne. Danke.
Also und ich versuche es auch gerne, ja, drei habe ich mit, man kann es auch runterladen.
Also vielleicht meinst du, Jakob, und das, was wir alle wollen, und vielleicht ist das die Antwort auf die Frage, auf Ihre Frage. Ich glaube, was passiert ist über die, und vielleicht immer schon passiert ist, der Europäischen Union, sie ist ein Konstrukt und wird nicht vermenschlicht. Und ich glaube, worum es uns geht mit dieser Bewerbung als Kulturhauptstadt, und ich glaube, letztlich geht es immer darum, einen menschlichen, persönlichen, sozialen, eigentlich emotionalen Moment in die Dinge bringen. Und ich glaube, dass bei der jetzigen EU-Wahl das schon ein bisschen passiert ist, dass einfach sehr viele junge Leute zur Wahl, dass es einfach so viele Social-Media-Aufrufe gegeben hat, so viele Kampagnen zum Thema EU wie noch nie seit Bestehen der EU. Und ich glaube, das ist auch ein Ziel, sowohl für unsere Städte, für die Bewerbung als Kulturstadt, aber wahrscheinlich auch für uns als irgendwie Aktivisten oder als überzeugte Kulturarbeiterinnen, dass man dieses Europa begreiflich macht. Und ich glaube, wir können noch 7 Millionen Vorträge darüber halten, wie wichtig Europa ist und wie wichtig Politik ist und wie wichtig. Letztlich sind es immer die kleinen Begegnungen und Momente, glaube ich, die bleiben. Und die zu schaffen, und ich erinnere mich immer an dieses Fußballspiel, das Uli Fuchs Linz veranstaltet hat, bitte, yes bei 09. Linz 09, Yes 09, wo Kinder aus verschiedensten Religionen gegeneinander Fußball gespielt, aber trotzdem, wir sind da alle drinnen gestanden und das war einfach ein Moment, wo wir gesagt haben, da passiert wirklich zusammen, das ist zusammen, das fängt bei Kindern an. Also was ich sagen will ist, ich glaube, es geht immer um den kleinen emotionalen Moment, den jeder mitnehmen muss und darf und soll. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von Kulturhauptstadt, nicht nur schwer, rational, politisch, das sind alles politische Reden, das machen andere. Aber wir sind dazu da, glaube ich, dieses Europa mit Momenten, mit Projekten und Erlebnissen zu füllen und darstellbar zu machen. Ich glaube, das ist die Aufgabe.
Mhm. Danke, das
vielleicht,
sehr schön.
Vielleicht kann man das auch mitnehmen, dass wenn es ein Projekt gibt mit Tschechien zum Beispiel, von Niederösterreich und Tschechien, dann braucht man dafür jetzt nicht die EU oder EU-Entscheidungsgremien, sondern dann kann das wirklich direkt passieren. Mhm. Also ich habe jetzt vorher nicht genau gewusst, in welche Richtung.
Ja, hat mich interessiert. Danke, herzlichen Dank.
Europa spürbar machen. Ja. Mhm. So, ich glaube, da kommt jetzt eine Frage aus St. Pölten.
Ja, wir befinden uns zwar im Wettbewerb, aber mich würde auch wirklich brennend interessieren, ob es, Jakob, auch von deiner Seite, also vom Bewerbungsbüro oder auch von Dornbirn, die Idee gibt, bei Zuschlag die anderen Bewerberstädte projekttechnisch mit einzubeziehen und auch da ein verbindendes Element zu schaffen.
Ja.
In Dornbirn, ja.
Ehrlich gesagt, mir Arbeit. Wir haben schon eine Projektidee, die wir mit Bad Ischl machen und auch ausgedeelt haben und ihr seid die Nächsten, die wir zukommen. Ja, wir möchten das sehr gerne, weil ja, es ist ein Wettbewerb und trotzdem finde ich immer, Wettbewerb klingt schon wieder so streng, also, oder so wie wir es in Wien gemacht haben, dass man sagt, wenn wir schon alle da sind, dann laden wir uns auch gemeinsam im Beisel auf eine Flasche Wein ein und dann ist eben Vorarlberg als Tourismusland der Erste, der einlädt und das nächste Mal ist dann hoffentlich St. Pölten oder Bad Ischl dran. Also irgendwie kämpfen sind wir doch alle für dasselbe und dann ist das Wort Wettbewerb richtig, ja. Oder Wettbewerb ist fein, Konkurrenz finde ich so blöd irgendwie. Es ist, oder es ist Österreich, es ist klein, wir wollen alle das Beste und ich freue mich für jeden, der es wird. Und ich glaube, wir werden alle einander brauchen, das glaube ich, weil kein Bundesland hat genug Arbeiterinnen und Arbeiter und genug Expertinnen, um das selber zu stemmen. Ich glaube, es macht einfach Sinn, dass man einander unterstützt und deshalb ist unser Austausch, glaube ich, in dem Rahmen, dass wir uns nicht unsere, also wir, ihr macht das ja, wir das Speedbook ja nicht veröffentlichen haben, aber trotzdem einander irgendwie beistehen oder einander beratschlagen oder fragen können. Und ja, ich fände ein Projekt sehr schön miteinander.
Kann ich nur ganz unterstützen, super. Weil natürlich ist ja 2024 quasi nicht nur wieder ein Europawahljahr, wo Europa im Mittelpunkt stehen soll, sondern es soll ja natürlich dann, wenn man alle möglichen internationalen Kooperationen eingeht, wieso soll man dann genau im Lande selber nicht kooperieren? Das wäre irgendwie ein bisschen absurd. Und es gibt auch ein paar ganz gute Beispiele, wie das beispielsweise in Italien gemacht wurde. Ja, da haben die Städte, die auf der Shortlist waren am Schluss, genau. Das waren 6 Städte, das ist auch so rausverhandelt, dass Italien, die Republik sozusagen gesagt hat, dass die Städte, die nicht ausgewählt werden, trotzdem 1 Million bekommen für die Umsetzung von Projekten quasi in diesem Jahr. Für die
Umsetzung das könnt ihr total gerne machen, das nehme ich. Da ist eigentlich, wir haben nicht so viel Geld, aber ihr könnt
das nicht. Nein. Vom Bund ist das gekommen. Bund ist das gekommen. Nein. Nicht von der Kulturhauptstadt. Aber das wäre eben auch die Anerkennung von Seiten des Bundes, absolut. Dass man sagt, okay, da hat es Städte gegeben, die haben wahnsinnig viel investiert. Ja. Die haben sie da hineingeworfen und das Geld, das jetzt von Bundesseite kommt, geht nicht einfach nur in die eine Stadt, sondern das kriegen auch die anderen beiden Städte, was um zumindest Ansätze der Ideen umsetzen zu können und das natürlich gemeinsam. Und auch in Polen hat es da sehr gute Beispiele gegeben und ich glaube, das in diese Richtung zu gehen, wird auf jeden Fall großen Sinn machen.
Ihr habt gute Beziehungen zum...
Das ist eine andere Regierung.
Eine Frage? Ich habe eine Anmerkung und eine Frage an Dornbirn dann. Ich wollte mich sehr herzlich bedanken beim Kepler Salon, weil wir waren vorher beim Bund und ich muss mit Bedauern leider sagen, dass das Bundeskanzleramt eher versagt hat, diesen Prozess öffentlich zugänglich zu machen und genau solchen Diskussionen zu folgen. Also die Workshops, die letztes Jahr waren, waren großteils ohne Ausschluss der Öffentlichkeit und es gibt jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, leider ohne die Beteiligung von Dischl, das tut mir sehr leid, die Möglichkeit, diesen 3 Bewerberstädten, den Inhalten, den Personen dazu zu lauschen. Das finde ich großartig und das ist eine tolle Chance. Da möchte ich nochmal Danke an den Norbert Travöger sagen, dass er das gemacht hat. Und weil ich diese Chance eben habe und weil ich da jetzt die Bettina Steindl vor mir sitzen habe, würde es mich natürlich auch interessieren, wenn es den Zuschlag dann für Dornbirn gibt, wie es dann mit der künstlerischen Leitung weitergeht oder mit der Programmierung des Programmes. Weil wir, so wie es der Jakob schon skizziert hat, es wird dann ausgeschrieben, es gibt jetzt schon ein vordefiniertes Team, das sich damit beschäftigt und das Rahmenprogramm setzt, aber dann kommt noch die künstlerische Leitung dazu, wie schaut das in Dornbirn aus?
Wir haben das noch nicht final beschlossen und auch noch nicht final diskutiert, das ist ja auch eine Frage für Speedbook 2, wie geht man damit um? Ich bin immer der Meinung, es braucht eine letztliche Entscheidung, ich bin aber nicht der Meinung, dass das immer eine Person sein sollte oder muss. Also wir werden uns tendenziell gegen eine künstlerische Leitung schließen. Wir hatten bei Ruhr 2010, und das hat sehr gut funktioniert, künstlerische Direktoren. Das heißt, für alle Sparten der Kunst einen künstlerischen Direktor, eine künstlerische Direktorin, bis hin zu einer auch künstlerischen Direktorin, die sich um die migrantischen Projekte gekümmert hat. Ich bin eine Gegnerin der künstlerischen Sparten, ich persönlich, und finde, dass das Spartenübergreifende das einzig Spannende und eigentlich noch Sinnvolle ist und nicht wieder zu unterteilen, künstlerischen Direktor für bildende Kunst, für darstellende Kunst. Und also gibt es Ideen dazu, die sich aus unserem Programm heraus ergeben, wie wir das lösen möchten, also gemeinschaftlich, aber noch nicht final zu Ende gedacht, ehrlich gesagt. Also wir kämpfen dann auch ein bisschen in unserer, es braucht manchmal einfach ein bisschen, bis man dann die letzte Lösung hat. Aber je gemeinschaftlich, desto besser, aber auch je Sparten aufgegliederter, desto, das passt zu unserem Konzept und zu unseren Inhalten eigentlich nicht, wenn es so viele Dinge wären. Also letztlich gelöst haben wir es noch nicht. Wir schauen noch.
Gut, ich würde jetzt diese Diskussion im Publikum beschließen. Ich freue mich, ja, dass das sehr gut geklappt hat. Das war ein sehr, sehr lebendiges und sehr offenes Gespräch. Wir bedauern natürlich umso mehr, dass man mit allen drei Bewerberinnen, Bewerberstädten hier zusammengesessen sind. Ja, danke für dieses.
Vor allem ist der Stefan sehr unterhaltsam. Da ist euch was entgangen, der kann auch sehr gut.
Mal schauen, vielleicht gelingt es noch, den Stefan Heinisch hier auch in den Kepler Salon einzuladen. Auch von meiner Seite und von Seite der Linzkultur ein Dankeschön an den Kepler Salon für diese gemeinsame Veranstaltungsreihe, die wir dann im Herbst fortsetzen wollen mit zwei weiteren Themen zu diesem Rückblick und auch Ausblick zu einfach 10 Jahre nach Linz 09. Das bringt auch sehr viele Jubiläen mit in unsere Stadt. Gerade aktuell wird morgen eine Ausstellung eröffnet anlässlich 10 Jahre Südtrakt vom Linzer Schlossmuseum. Das möchte ich kurz erwähnen. Der Festredner da morgen, Martin Heller als Intendant von Linz 09. Auch das Internationale Atelierhaus Salzamt feiert noch im Juli sein 10-jähriges Bestehen, auch anlässlich Linz 09 eröffnet. Das wird am 20. Juli stattfinden. Ja, und besuchen Sie natürlich auch das Ars Electronica Center, das jetzt nach 10 Jahren, als es neu eröffnet wurde, am Eröffnungswochenende, jetzt mit einer Neugestaltung der Dauerausstellung ausgestattet wurde. Wie geht's hier im Kepler Salon weiter? Am kommenden Sonntag ist wieder der Tod bei Kaffee und Kuchen zu Gast, nämlich beim Desk Café, und am Montag drauf, am 7. Juli, erzählt Gisela Grinzinger über ihren Fußmarsch von Mexiko und Kanada, eine Weitwanderin. Ja, von meiner Seite danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch abschließend meine persönliche Linz 09 Erinnerungskiste durchstöbert und habe mir gedacht, es hat keine hitzigen Diskussionen gegeben, die Schwüle ist durch das Unwetter auch Gott sei Dank nicht gekommen, aber das ist eben aus dem Linz 09 Shop der Linz 09 Linz verändert Handventilator. Auf das auf einen schönen Sommer. Noch Ergänzung, die ausgegraben habe ich auch die Bewerbung von Linz 09, wenn das jemanden interessiert. Also hat jetzt schon 15 Jahre auf dem Buckel. Danke euch.